Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Turned Around. Das hier finden Sie bestimmt auch merkwürdig. Einer der wichtigsten Bausteine bei der Modernisierung und der Dekarbonisierung unseres Landes ist ja der Ausbau der Windenergie. In der EU und in Deutschland müsste die gesamte Erzeugungskapazität, die in den letzten 30 Jahren aufgebaut wurde, in den nächsten 7 Jahren verdoppelt werden, um die Ausbauziele zu erreichen. Das ist ein Nachfrageschub, von dem jeder Unternehmer träumt. Und trotzdem werden die Schwierigkeiten bei den europäischen Herstellern von Windkraftanlagen immer größer. Und dazu zählen unter anderem auch 3 bekannte Unternehmen aus Deutschland, zum Beispiel Siemens Energy, Enercon und Nordex. Woran liegt es, dass die Windanlagenbauer gerade so leiden? Welche Fehler haben sie selbst gemacht? Wie sehen ihre Restrukturierungspläne aus, um wieder gesund zu werden? Und ließen die Rahmenbedingungen einen Turnaround dieser Branche überhaupt zu? Das fragen wir heute einen Brancheninsider, nämlich Wolfram Axthelm. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie in Berlin und uns heute hier im Podcast zugeschaltet. Hallo, Herr Axthelm.
Guten Tag.
Und die handfeste Restrukturierungserfahrung für unseren Podcast steuert wie immer mein geschätzter Co-Host bei. Hallo, Rüdiger Tibbe.
Hallo zusammen, ich freue mich auf den Austausch.
Beginnen wir mit Herrn Axthelm. Holen Sie doch uns erstmal kurz ab zum Start, Herr Axthelm. Wie schlimm steht es denn um die Hersteller von Windkraftanlagen wirklich?
Ich glaube, wenn man auf die Lage der Branche schaut und auf die erwarteten Zubauzahlen, die Sie so ein bisschen umrissen haben, muss man immer noch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir haben zwischen 2014 und 2019 jährlich 4.500 Megawatt Zubau gehabt, damals mit Anlagen, die 3 Megawatt pro Anlage hatten, also noch relativ überschaubar und klein aus heutiger Sicht waren. Und dann kam das Jahr 2017, wo die Politik gesagt hat, uns geht das mit diesem Zubau alles zu schnell, aus heutiger Sicht kaum verständlich. Damals war das aber das wichtige Thema. Wir führen Ausschreibungen ein, denn mit Ausschreibungen lässt sich der Zubau am besten steuern, weil dann kann die Politik festlegen, wie viel Volumen wird eigentlich ausgeschrieben und damit auch zugebaut. Und damit ist die Branche von durchschnittlich 4.500 Megawatt abgestürzt auf einen Zubau im Jahr 2019 von unter 1.000 Megawatt. Da hat man sich nur sehr schwer wieder erholt und herausgearbeitet. Wir haben 2023 jetzt einen Zubau gehabt von 3.500 Megawatt. Es liegt immer noch unter dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2017. Inzwischen aber mit deutlich weniger Anlagen, weil die Anlagenklassifikation sich natürlich nach vorne weiterentwickelt hat. Die Perspektive ist trotzdem sehr gut. Die neue Bundesregierung hat ja einen neuen Ausbaupfad definiert, auch gesetzlich definiert. Wir haben sehr stark steigende Genehmigungszahlen im vergangenen Jahr, 7.500 Megawatt neue Genehmigungen. Das sind 1.380 Anlagen gewesen. Es ist ein Sprung von 75% in den Genehmigungen. Aber diese Genehmigungen kommen natürlich nicht heute schon in den Unternehmen an. Und wenn Sie sehen, dass sozusagen dieser Einbruch 2018 begann, 2019 kulminierte, dann haben die Unternehmen im Grunde genommen seit 2019 eine dramatische Durststrecke, die sich auch durch starken Anstieg im Export nicht auffangen ließ, sondern der die Unternehmen in so einem Dauerstress belassen hat. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Der Dauerstress wurde dadurch verstärkt, dass ein Teil der Zuliefererkette aus der Automobilwirtschaft kommt und dort ja auch nicht alles rosig ist, sodass Teile der Lieferkette auch von zwei Seiten unter Druck geraten sind. Jetzt sehen wir, dass die Perspektive eine positive ist, dass die Unternehmen aber alle sehr kräftig zu tun haben, an dieser Perspektive auch tatsächlich teilzuhaben. Und ich will noch einen zweiten Aspekt ansprechen, der die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Das ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben da in der Folge ja eine starke Preisentwicklung durch die gesamte Lieferkette gesehen. Gleichzeitig aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Verträge gehabt mit den Endabnehmern, die Preiskleidklauseln enthalten hatten, weil sich da bis dahin noch keiner vorstellen konnte, dass sowas hier passiert. Und das ist bei solchen großen Investitionen natürlich die nächste Herausforderung. Heute gibt es diese Preiskleidklauseln, aber das macht es sozusagen schwierig, an dieser positiven Entwicklung, die sich jetzt abzeichnet, sofort partizipieren zu können.
Jetzt hat Warren Buffett mal ein sehr schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, a rising tide lifts any ship. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, wie die Nachfrage anzieht und die Preisklauseln jetzt die Kostenseite ein bisschen flexibler machen. Wird jetzt alles wieder gut, ohne dass die Unternehmen Handlungsbedarf haben?
Alle Unternehmen haben Handlungsbedarf. Ich habe ja so ein kleines bisschen beschrieben, 2014, 17 durchschnittliche Anlagengröße 3 Megawatt. Heute sind wir bei den Neugenehmigungen bei 5,4 Megawatt. Das gibt also sozusagen viel verdichtetere Intervalle bei der Entwicklung der Anlagentechnologie. Auch das ist nicht immer leicht umzusetzen in den Unternehmen, weil das voraussetzt, dass man seine Produktion, seine Lieferketten neu sortiert. Also die Unternehmen haben eine Menge zu tun. Aber man sieht, dass die Perspektive eine bessere ist, als sie vielleicht noch vor 4 Jahren war.
Schauen wir mal in die Auftragsbücher rein, zumindest mal so grob. Wie viele Altverträge sind denn da noch drin, die keine Preisgleitklauseln haben und bei denen die Unternehmen jetzt praktisch bei jedem Auftrag ordentlich draufzahlen? Und welche Qualität haben die neuen Aufträge, die jetzt reingeholt worden sind, zum Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr reingeholt werden?
Im Detail kann ich diese Frage natürlich nicht beantworten, weil das eine Frage ist, die müssen Unternehmen für sich klären. Und am Ende geht es um große Portfolios, die da bewältigt werden. Was man natürlich sagen kann, ist, ich habe ja beschrieben, 7500 Megawatt neue Genehmigungen. Die gehen jetzt kurzfristig in die Ausschreibung. In dem Moment, wo man in die Ausschreibung hineingeht, werden Aufträge ausgelöst, weil man natürlich nach einem Zuschlag in einer Ausschreibung auch schnell umsetzen möchte. Und insofern nimmt die Werthaltigkeit in den Portfolios zu und die Perspektive ist sozusagen eine ungebrochen positive und darauf müssen die Unternehmen sich jetzt einstellen, weil es wird nicht nur im letzten Jahr so viele neue Genehmigungen geben, sondern es wird auch in diesem Jahr sehr viele neue Genehmigungen geben. Die Grundstimmung ist sehr positiv. Im vergangenen Jahr haben im Grunde genommen 5 Bundesländer diese hohe Zahl von Neugenehmigungen getragen. Wenn jetzt weitere Bundesländer nachziehen und das ist absehbar, dann ist die Pipeline, verbreitert sich immer mehr. Und Deutschland steht nicht allein. Auch in Polen passiert gerade ganz viel, in Skandinavien. Selbst in Frankreich nimmt der Ausbau der Windenergie zu. Die deutschen Hersteller sind auch gleichzeitig die europäischen Hersteller. Und insofern können die sich jetzt darauf vorbereiten, dass der Zubau über alle europäischen Länder hinweg stark anzieht.
Rüdiger, wie blickst du denn als Sanierer auf diese Industrie, die jetzt gerade an einem Wendepunkt zum Besseren zu sein scheint? Siehst du da Handlungsbedarf?
Die Industrie kenne ich jetzt zu wenig, außer das, was ich eben aus den Medien mitbekomme. Und es verhält sich hier, wie könnte es anders sein, genauso wie in anderen Sektoren. Die Unternehmen sind niemals selber schuld, es sind immer die anderen. Und die anderen sollen dafür ausgleichen und aufkommen und wir machen alles gut. Meiner Erfahrung nach, wenn man dann reinblickt ins Unternehmen, sieht man das, dass es nicht immer so ist, dass auch sehr viele Hausaufgaben nicht gemacht wurden, ja, dass auch sehr viel Optimierungspotenzial in den internen Prozessen besteht. Stichwort Projektmanagement, brauchen wir jetzt keinen Namen nennen, aber es ging ja durch die Presse, dass dadurch einiges versemmelt wurde. Und dann hast du natürlich Altlasten, die du mitschleppst. Und wenn dann noch solche Einschläge kommen wie jetzt gerade von außen, dann trifft es einen natürlich doppelt hart.
Ja, was mich wundert ist, diese Industrie ist ja nicht gerade auf Rosen gepäppelt. Also selbst in den guten Jahren haben diese Unternehmen ja nie fette Margen verdient, dass man sagt, die haben sich ausgeruht, die sind satt geworden, die schleppen riesige Kostenapparate herum. Die haben ja im Prinzip Margen, wie sie zum Beispiel auch Automobilhersteller haben, so EBIT-Margen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, selbst in den guten Jahren. Das sorgt ja eigentlich dafür, dass solche Unternehmen eigentlich immer sehr schlank, sehr effizient aufgestellt sind. Herr Axelm, ist das in der Windenergie der Fall oder ist das eher noch so ein bisschen Manufakturbetrieb?
Die Branche kommt sicherlich aus einer Zeit, wo in vielen Bereichen man noch großen Bedarf gehabt hat, zu automatisieren und nach vorne zu kommen. Der Kostendruck, der aufgrund der Verengung des deutschen Marktes ab 2018 auf die Unternehmen eingeprasselt hat, hat aber dazu geführt, dass man erstens in den Werken in Deutschland, in Europa geschaut hat, wie kann man Arbeitsabläufe so strukturieren, dass ich effizienter und kostengünstiger am Ende ein Produkt herausbekomme. Und man hat natürlich die Lieferkette unter die Lupe genommen. Es ist in der Zeit relativ viel Zulieferung in den asiatischen Raum gegangen, wo man heute aus ganz anderen Gründen nochmal anders einen Blick drauf wendet und sich fragt, ist das eigentlich gut, dass man diesen Weg gegangen ist? Muss man nicht wieder stärker diversifizieren? Und insofern gibt es von verschiedenen Seiten Druck sozusagen auf die Unternehmen, sich immer wieder neu zu erfinden. Der ist aber da und es kommt parallel auch hinzu, dass ein Großteil unserer Zulieferer aus dem Bereich der Automobilwirtschaft kommt. Wenn Sie so Unternehmen wie Schaeffler, wie Bosch sehen, wie ZF Friedrichshafen, dann sind das Unternehmen, die eigentlich aus der Automobilwelt kommen und die sich in den letzten Jahren ein starkes Standbein im Wind erarbeitet haben und daran weiter partizipieren wollen, was auch im Sinne der deutschen Industriepolitik sein sollte, dass man hier sozusagen den Turnaround innerhalb der Unternehmen von der Automotivseite hin Richtung Windenergie und Energiewirtschaft bekommt. Das ist ein großer Unterschied bei der Windenergie zu dem, was wir in der Solarenergie erlebt haben, diese Verankerung im deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Und das ist zugleich die Chance für die Unternehmen, jetzt auch wirklich sich vorzubereiten auf das, was da kommt. Die Perspektive der Bundesregierung ist ja verlässlich, die nächsten 10, 15 Jahre ein Zubau von 10.000 Megawatt Windenergieleistung an Land. Offshore kommt dann noch dazu. Und dafür brauchen wir sozusagen Zulieferer, dafür brauchen wir die großen Hersteller. Dafür braucht man sehr viel im Rahmen Logistik, Netzausbau. Da gilt es sich jetzt sozusagen drauf einzustellen. Und es gibt aus Europa den starken Druck, auch nochmal industriepolitisch an diese Themen anders heranzugehen. Trotzdem muss am Ende es preiswert und effizient bleiben.
Da müssen ja auch die Kapazitäten hochgefahren werden. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass viele Hersteller in den letzten Jahren auch ihre Produktionsnetzwerke gestrafft haben. Das eine oder andere Werk wurde aus Kostengründen geschlossen. Die haben zwar immer jetzt noch ein bisschen freie Kapazitäten. Klar, wenn sie voll ausgelastet werden, wird es ihnen vielleicht besser gehen. Aber die sind beileibe nicht ausreichend, um diese Nachfragewelle zu bedienen, die da jetzt in den nächsten Jahren auf die Industrie zurollt. Hätte denn die Industrie und auch die Zulieferer überhaupt die Finanzkraft, in aller Schnelle die Kapazitäten so weit auszubauen, dass die Nachfrage bedient werden kann in den nächsten Jahren?
Das, was uns die Unternehmen sagen, insbesondere die OEMs, ist, wenn die Verlässlichkeit erkannt wird, und im Moment wird sie erkannt, sowohl durch den Green Deal in Europa als auch durch die politischen Rahmensetzungen in Deutschland, dann können sie wieder investieren und können Produktion auch wieder neu organisieren, sodass man darauf vorbereitet ist, dass man den Bedarf auch deckt. Und insofern sehen wir, dass die Unternehmen im Bereich der Windenergie im Moment quer über die gesamte Wertschöpfungskette Personal einstellen. Fachkräfte ist ein wichtiges und ein großes Thema. Im Moment gelingt es der Branche, aber Fachkräfte zu finden. Wir haben gerade vor 3 Monaten noch mal eine Umfrage unter den HR-Verantwortlichen der gesamten Branche gemacht. Stellenbesetzungen sind in weniger als 3 Monaten im Durchschnitt bei uns abzuschließen. Das heißt, uns geht es nicht ganz so schwierig an der Stelle wie anderen Branchen. Vielleicht auch, weil es für viele Seiteneinsteiger, Neueinsteiger interessant zu sein scheint, jetzt in dieser Branche zu arbeiten. Aber man muss sich anders anstrengen und vorbereiten. Insofern ist es dieses Thema Fachkräfte neben dem Thema, wie organisiere ich meine Produktion, wie hebe ich Effizienzpotenziale, ein wichtiges und ein bleibendes und vielleicht auch eins, was in Zukunft noch ausschlaggebender wird.
Es gibt einen interessanten Aspekt, in den Restrukturierungsplänen eigentlich fast alle Anbieter, und das ist einer, der Rüdiger bestimmt sehr bekannt vorkommt, und zwar viele Anbieter setzen jetzt auf Plattform und Standardisierung. Sprich, dass sie im Prinzip eine Technologie entwickeln und mit viel weniger Varianten als früher in den Markt gehen, um die Komplexität rauszunehmen, der F&E-Seite, aber natürlich auch auf der Service-Seite und auf der Supply-Chain-Seite. Ist das ein Ansatz, der erfolgversprechend ist und der tatsächlich auch in absehbarer Zeit erreichbar ist? Vielleicht die Frage erst an Herrn Axthelm direkt und dann nochmal so ein bisschen einordnender von Rüdiger mit der Erfahrung aus der Automobilindustrie, Maschinenbau, wo es ja ähnlich läuft.
Ich habe ja so ein bisschen beschrieben, wie sich die Anlagentechnologie entwickelt hat. Wir sind von durchschnittlich 3 Megawatt Anlagen in 2016, heute bei durchschnittlich 5,4 Megawatt in den neu genehmigten Projekten. Wir haben die ersten 6,5, 7 Megawatt Anlagen an Land installiert. Daran sieht man, dass die Zyklen bei der Entwicklung neuer Anlagen kürzer werden. Das ist zugleich eine riesen Herausforderung, weil man dann sozusagen weniger Zeit hat, auszuprobieren und neue Anlagentypen in den Markt hineinzuführen und dann ja erst zu merken, an welchen kleinen Stellen muss ich noch nacharbeiten, wo knirscht es noch. Da wünschen sich sicherlich die Unternehmen, dass die Zyklen wieder etwas länger werden. Das stößt sich dann ein bisschen mit den Erwartungen derjenigen, die diese Projekte im Feld sozusagen umsetzen, die nämlich höchste Effizienz wollen, höchsten Stromertrag wollen und damit Preiswürdigkeit bei der Produktion. Das ist eine Herausforderung, die wird man nie 100% übereinander legen können. Aber diese sehr kurzen Zyklen, die wir inzwischen haben, die stressen natürlich die Hersteller- und Zuliefererkette stark.
Rüdiger, das kommt dir bekannt vor, oder? Große Kunden, die Tailor-Made Solutions wollen, aber nur für das Kleid von der Stange bezahlen wollen.
Ja, aber mittlerweile ist ja in der Automobilindustrie, sagen wir, die Plattformphilosophie etabliert. Und das macht ja auch großen Sinn. Wobei das natürlich ein langer Weg dahin ist. Und gerade wenn man jetzt über eine Branche spricht, wie die Windkraftenergiebranche, dann ist es schon schwierig, in einem rein ingenieurgetriebenen Manufaktur, mehr oder weniger, jetzt den Ingenieur davon zu überzeugen, dass er nicht jedes Produkt neu konstruieren muss, dass es durchaus Sinn macht, gewisse Wiederholteile zu verwenden und so weiter. Und das ist halt einfach eine Philosophie. Ich würde es den Rahmen hier sprengen, aber das ist eine große interne Überzeugungsarbeit zu leisten, um eben die Teams darauf zu fokussieren, in der Zukunft nur noch auf Plattformen zu gehen. Und idealerweise kann man den Auftraggeber dann auch dazu gewinnen, dass man ihm sagt, pass auf, wenn wir jetzt hier zwei oder drei Varianten im Vergleich zu 10, 15 haben, sind wir schneller und kosteneffizienter. Und darüber brauchen wir nicht mehr diskutieren, das ist so. Dann muss man eigentlich nur noch intern die Ingenieurteams davon überzeugen, dass ja, du drehst gerne 3, 4 Sicherheitsschleifen, um 100%ig sicher zu sein, dass es auch passt. Aber glaub mir, es genügt auch mit 2 oder mit 1. Von daher ist es ein großer Paradigm-Shift sozusagen, ja, Paradigmenwechsel. Und das ist eine sehr schwere Arbeit fürs Management, diesen Prozess voranzutreiben. Das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit.
Wie lange dauert es dann zum Beispiel, Produktionsanlagen auch zu standardisieren, die Einkaufsprozesse zu standardisieren, die Anarbeitung zu standardisieren?
Weil du musst ja immer davon ausgehen, dass du hast ja eine bestehende Situation. Wenn du bei der Entwicklung anfängst, da hast du deine Entwicklungsabteilungen und es zieht sich einfach durch bis hin zur Produktion. Das ist der laufende Prozess, der eben darauf aufgerichtet ist, jetzt für jeden Auftrag eine Variante zu produzieren, eine neue Variante. Das ist eben der Spagat, den Zeitpunkt zu finden, wo du sagst, ab jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir auf Plattform und da musst du natürlich Kunden gewinnen, die erstmal das mittragen. Und dann fängst du praktisch parallel mit der Einführung der Plattformstrategie an und das dauert Jahre.
Und man hat ja noch das Problem, dass man im Prinzip die alten sozusagen Manufakturaufträge abarbeitet, wo die Stückzahlen immer geringer werden, während man gleichzeitig die Plattformtechnologie hochfährt und die in den Markt drückt. Und ich kann mir vorstellen, diese Übergangsphase, wo man im Prinzip die alten Anlagen konstruiert und vertreibt und die neuen Anlagen und währenddessen die ganzen Prozesse umstellt, das ist eine sehr knifflige Phase, oder?
Du hast ja, also wahrscheinlich, also ich kenne jetzt die Industrie, wie gesagt, nicht so gut. Einfach jetzt aufgrund der Diskussion stelle ich es mir so vor, du hast laufende Aufträge, die früher mit der Entwicklungszeit von, nennen wir es Ausnummer, 10 Jahren eingeführt wurden. Und jetzt kommen dazu die neuen Aufträge, wo dann Auftraggeber und Auftragnehmer gesagt haben, wir wollen die Zeit reduzieren auf 5 Jahre. So, und jetzt hast du den ersten Prozess, das ist die erste Variante, und die neue zweite Variante. Und das musst du ja irgendwie zusammenführen. Und das ist vom Projektmanagement her und von den internen Prozessen ein Spagat. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Top-Managements, die moderieren das weg, aber für die, die dann die Arbeit machen müssen, ist das eine Herkulesaufgabe.
Wo steht denn da die Industrie gerade, Herr Axelm? Sind die schon durchs Gröbste durch oder steht es ihnen noch bevor, die Umstellung auf die Plattformtechnologien?
Also insgesamt sind die über das Gröbste durch. Wir haben ja, wie gesagt, den starken Einbruch 2019 gehabt mit der niedrigsten Installationszahl. Und natürlich kann man in einem Markt, der wächst, sich anders darauf vorbereiten, dass man innerhalb der Unternehmen etwas umstrukturiert, als in einem Markt, der gerade zusammengebrochen ist und wo man dann nochmal ganz anders ja unter Druck gerät. In der Zeit haben ja auch die Hersteller und Zulieferer reihenweise Mitarbeiter freigesetzt, wo wir damals immer gesagt haben, eigentlich jeden, den wir jetzt entlassen, wissen wir schon, dass wir ihn in 3 Jahren wieder brauchen. Und es geht nicht mit dem Fingerschnipsen, dann jemanden wieder zurückzuholen, sondern es ist nicht ganz einfache Aufgabe. Insofern sind wir durchs Gröbste durch. Das, was jetzt in der Vergangenheit die Unsicherheiten mit sich gebracht hat, sind die ganzen Herausforderungen in der Lieferkette. Wir haben das ja bei Corona gesehen, dass Lieferketten auf einmal gerissen sind oder gebrochen sind. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat das in Teilbereichen, die für den Energiebereich wichtig sind, nochmal stark verschärft. Das ganze Thema Transformatoren, Umspannwerke ist für uns ein ganz wichtiges, weil eben aus der Ukraine nicht nur Mais, Getreide und Öl kam, sondern eben auch Elektrostahl, der eine Voraussetzung ist, dass man nachher Transformatoren und Umspannwerke baut. Insofern haben sich an manchen Stellen der Lieferkette sozusagen Spannungen gezeigt, die nach wie vor nicht abgebaut sind und die sich natürlich in einem Markt, der sich mit einer hohen Dynamik nach vorne entwickelt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt, in Teilen sogar weltweit, was die Offshore-Windenergie angeht. Und überall werden die gleichen Technologien gebraucht. Und das setzt im Moment sozusagen einen zusätzlichen Stressfaktor, weil sich dadurch Projektlaufzeiten verlängern, wo man sie doch eigentlich verkürzen möchte.
Das ist ein Dilemma. Ich setze sogar noch einen drauf. Ich habe noch einen. Die Zinswende. Wir wissen ja, wie Windparks funktionieren. Es ist im Prinzip, ich habe die Konstruktionskosten, ich habe die Finanzierungskosten und dann habe ich 20 Jahre praktisch keine Kosten, weil ich keine Gestehungskosten habe für Gas, Öl oder whatever. Das heißt, die Finanzierungskosten spielen eine ganz große Rolle bei der Kalkulation der Betreiber von Windparks. Jetzt schießen die in die Höhe. Das bedeutet, dass die Preisdruck ausüben müssen auf ihre Lieferanten. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich kann es ja mal kurz so beschreiben. Wir haben ein Investment pro installiertes Megawatt von 1,4 Millionen Euro. Das ist nicht nur die Anlage an sich, sondern die anteiligen Infrastrukturkosten, um die Anlage anzuschließen und sozusagen aufzustellen. Ne? Und wenn Sie dann sehen, ich habe ja so ein bisschen beschrieben, wohin sich die Anlagentechnologie entwickelt, eine 6-Megawatt-Anlage, dann können Sie ja über den Daumen ungefähr sehen, dann sind Sie bei einer Anlage bei kurz unter 10 Millionen. Dann stellen Sie 3 auf oder 5, dann haben Sie ein Volumen von 30, 50 Millionen Invest. Und wenn dann die Zinsen vor dem Ukraine-Krieg bei 10-jähriger Bindung 1,5%, in der zweiten Dekade 2,2%. Heute sind wir 10-jährige Bindung 4,5, 5, noch was, für den längeren Zeitraum bei 5,5, Klammer auf plus. Ne, dann haben Sie ungefähr ein Gefühl, wie sich die Projekte dadurch verteuert haben. 80% Fremdkapital in der Regel in den Projekten, weil es eben sozusagen eine lange Perspektive gibt. Und wir kriegen ein weiteres Problem, das ist die Art und Weise, wie die KfW, die staatliche Förderbank, die Zinsschritte der EZB nachzieht, weil dadurch die KfW inzwischen höhere Zinsen hat als die Hausbanken. Jetzt könnte man sagen, ist ja super, finanziert man eben über die Hausbank, ne, die im Moment für in der Regel etwas über 4% anbieten, während die KfW bei 5,3% liegt. Aber die Hausbanken können natürlich nicht in unendlichem Umfang solche Projektvolumen stammen, weil sie dann in Sicherungssystemen drin hängen, weil sie Eigenkapitalquoten selber zu erfüllen haben. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben dieses Jahr 7.500 Megawatt neue Genehmigungen. Wir steuern im laufenden Jahr auf 10.000 Megawatt zu. Also die Projekte kommen, dann stellt sich die Frage, wie soll unter solchen Rahmenbedingungen die Finanzierung eigentlich organisiert werden. Ne? Und das ist etwas, wo wir jetzt auch mit der Politik sprechen, lange bevor es zu einer Knappheit kommt, weil eigentlich sehen wir die nicht. Es gibt genug Investoren, die durchaus bereitstellen. Aber wenn ein Player wie die staatliche Förderbank am Ende ausfällt, dann führt das zu neuen Fragestellungen. Ne? Und das sind so Themen, die uns neben der Organisation der Produktionsstränge, der Lieferketten im Moment sozusagen mit der Vorausschau von 3 Jahren schon sozusagen kleine Alarmglöckchen schrillen lassen und wo wir jetzt sagen, das muss jetzt geklärt werden, damit wir nicht in 3 Jahren ganz überrascht sind, was da los ist.
Aber selbst wenn es Ihnen gelingen sollte, das ein bisschen ins Lot zu bringen, auch mit der KfW, ist ja jetzt bestimmt schon extremer Preisdruck im Sektor drin, weil die Kalkulationen ja anders sind. Wie wirkt sich das aus? Rüdiger hat ja vorhin so schön gesagt, diesen Dialog bei der Standardisierung, wir machen jetzt nur noch 3 Varianten, dafür wird es für dich billiger und schneller. Das müsste ja eigentlich jetzt auf fruchtbaren Boden fallen bei den Käufern von Windenergieanlagen.
Bei den Käufern von Windenergieanlagen wird der Wunsch immer größer, große Anlagen, lange Flügellängen zu haben und damit mehr Ertrag zu erwirtschaften. Die neuen Anlagen fangen ja bei ganz niedrigen Windgeschwindigkeiten an, Strom zu produzieren, gehen erst ganz spät aus dem Wind, können also auch bei starken Orkanböen noch zum Teil Strom produzieren. Das war früher nicht der Fall, da musste man sie ausschalten. Insofern nimmt der Druck zu, effiziente Anlagen zu haben. Der Druck nimmt auch an einer zweiten Stelle zu, nämlich bei diesem großen Thema Service und Wartung. Sie haben zwar sozusagen, Sie müssen Sonne und Wind nicht bezahlen, aber Sie haben natürlich Wartungskosten über das Jahr hinweg. Da hat sich in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren ganz viel getan. Die Anlagen sind ja seit 2014 gezwungen in die Direktvermarktung, dadurch steuerbar durch die Netzbetreiber. Da fallen riesige Datenmengen an. Die guckt man sich seit mehreren Jahren sehr genau unter dem Gesichtspunkt, was bringt uns das vielleicht, wenn wir die auswerten für Service und Wartung an. Und es gibt heute eigentlich kaum noch Anlagen, wo man in irgendwelchen Turnus einmal im Vierteljahr hinfährt und guckt, ist da irgendwas, sondern man schaut sich ganz genau diese Datenmengen an, analysiert die und stellt, bevor es sozusagen technische Probleme gibt, eigentlich fest, dass dort etwas nicht stimmt und fährt dann ganz gezielt hin. Dadurch haben sich die Service- und Wartungskosten in den letzten Jahren deutlich minimiert. Da kann man durchaus sagen, dass da Effizienzsprung von 20-30% erreicht worden ist. Auch das wirkt sich natürlich auf die Gesamtwirtschaftlichkeit eines Projektes aus. Also es ist nie nur die Anlage oder der Kauf der Anlage allein, sondern es gibt immer ein Gesamtpaket, ne? Aber der Druck ist natürlich insgesamt hoch.
Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar in diesem Gesamtkontext, den wir gerade besprochen haben, Wie ist denn der Einfluss chinesischer Hersteller?
Die Europäische Union denkt gerade im Rahmen Net Zero Industry Act da stark drüber nach, was muss man eigentlich tun, um einen fairen Marktzugang sicherzustellen. Die Chinesen kratzen an der Tür. Sie sind noch nicht da. Sie haben ein paar Probeprojekte in Europa durchziehen lassen. Die Anlagentechnologie in China ist nicht schlecht. Die haben in den letzten Jahren auch gelernt. Die haben vor allem sehr, sehr viel installiert und dadurch natürlich aufgrund der Installation im eigenen Land auch ihre eigene Produktion sehr effizient organisieren können. Sie gehen mit staatlicher Flankierung auch jetzt wieder vor, so wie man das früher mal bei Solar gemacht hatte. Und insofern gibt es da eine intensive Diskussion auf der Brüsseler Ebene. Wie kann man sicherstellen, dass es einen fairen Wettstreit gibt? Wir haben keine Angst vor denen, aber es braucht Fairness im Umgang. Und Europa schaut natürlich im Moment auch noch unter einem ganz anderen Gesichtspunkt drauf, nämlich Resilienz und zu sagen, was brauchen wir eigentlich industriepolitisch, was ist auch sicherheitspolitisch sinnvoll. Und da wird gerade in Brüssel über Kriterien diskutiert. 50% Wertschöpfungsquote in Europa muss in diesem Sektor sozusagen sichergestellt werden. Dann geht es um das große Präqualifikationskriterium Cybersicherheit in Ausschreibungen, was man jetzt gerade definieren will, um zu sagen, es geht hier um Energieinfrastruktur. Das ist sozusagen sicherheitsrelevant. Da wollen wir einen anderen Blick drauf werfen, was für Komponenten sind dort wie verbaut. Also wir finden es erstmal wichtig, dass Europa nicht einfach hinnimmt, dass dort jemand an der Tür steht und ganz sichtbar teilhaben möchte, wie man das bei Solar gemacht hat, sondern dass man den industriepolitischen Aspekt noch einmal anders in den Fokus nimmt, als das damals gewesen ist. Insgesamt haben wir, wie gesagt, keine Angst vor denen.
Aber Handelsbarrieren hochzuziehen, Schutzzölle, wie auch immer man das gestaltet, ist immer so ein
Zweifel. Schutzzölle wollen wir ausdrücklich nicht. Die haben sich ja bei Solar auch nicht unbedingt als zielführend erwiesen, weil sie am Ende ein kurzes Innehalten bedeutet haben, aber in Wirklichkeit ja nicht geholfen haben.
Nicht die Lösung.
Und darum geht es um die Fragen, was jetzt Europa diskutiert unter dem Stichwort Resilienz. Was brauchen wir industriepolitisch, sicherheitspolitisch in diesem Sektor eigentlich über eine Definition einer Wertschöpfungsquote bei den Anlagen an sich? Und dann geht es darum, dass man sagt, was ist unter auch wieder Sicherheitsgesichtspunkten, Cybersicherheit, was ist da notwendig, um das Stromnetz in Europa sozusagen sicher zu gestalten und von Einflüssen von außerhalb möglichst zu minimieren. Windenergieanlagen werden die großen Kilowattstundenbringer der Zukunft sein in dem zukünftigen Energiemarkt und deshalb müssen die anders in den Blick genommen werden. Das hat auch die letzte Bundesregierung schon begonnen, war mehr unter dem Gesichtspunkt, ihr als Anlagenbetreiber müsst euch mehr Gedanken machen über das Thema Cybersicherheit. Das ist jetzt aber durch den Ukraine-Krieg und durch die nicht absehbare Krisenentwicklung zwischen China und Taiwan nochmal ganz anders in den Blick geraten.
Elon Musk hat im Januar was Interessantes gesagt, mit Blick auf die E-Auto-Industrie und die chinesischen Hersteller. Da hat er gesagt, die sind so brutal stark und effizient, die werden praktisch jeden westlichen Automobilhersteller platt machen in den nächsten 10 Jahren. Einfach weil die einen brutalen Wettbewerb haben, weil die riesige Stückzahlen produzieren. Und das klingt ja ein bisschen nach dem, was man auch in der Windindustrie sieht. Sie haben jetzt gesagt, die Qualität ist nicht schlecht. Das lässt noch ein bisschen Luft nach oben, aber es heißt auch, dass es nicht mehr weit weg ist von dem Standard, den wir hier produzieren. Besteht die Gefahr, dass wenn man nichts macht von der regulatorischen Seite, dass gerade in dem boomenden Markt die europäische Windkraftindustrie dann auch ähnlich wie die Autoindustrie Gefahr läuft, platt gemacht zu werden von extrem starken Wettbewerbern aus Asien?
Ja, Fatalismus hilft uns ja jetzt nicht weiter, ne? Wenn man sagt, das kommt alles so, dann muss man sich in die Ecke setzen und sagt, dann war's das und verabschiedet sich aus dem Spiel. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Deutsche Ingenieurskunst ist immer noch sehr führend und sehr kreativ und man findet immer noch Wege, in Bereichen an der Weltspitze sozusagen mit dabei zu sein. Und ich habe jetzt da nicht die Angst, dass wir da in Deutschland, was den Maschinen- und Anlagenbau angeht, unter die Räder zu kommen. Natürlich muss man mithalten. Und deshalb habe ich dieses kleine Thema Daten mit angesprochen, ne? Weil das eben auch etwas ist, wenn ich sozusagen durch die Kommunikation zwischen Windkraftanlage und Verteilnetzbetreiber und Netzbetreiber ganz viele Daten sammle, dann muss ich sagen, was mache ich eigentlich damit? Was kann ich da an Mehrwert organisieren? Was kann ich da an neuen Produkten vielleicht auch mit organisieren? Und bei Windkraftanlagen, die einfach über 20 in der Nordsee, Ostsee über 25 Jahre Strom produzieren wollen, ist dieses ganze Thema Service und Wartung eines, was nicht unterschätzt werden kann. Und darauf haben die Chinesen bisher noch keine Antwort. In der Regel gehen die irgendwo hin, bauen was auf, vielleicht auch noch mit eigenen Leuten und dann gibt es eine Gewährleistung von 3 oder 5 Jahren. Und dann war es das. Deshalb haben ja bisher deutsche Hersteller auch in Pakistan in Ausschreibungen Zuschläge bekommen, weil sie immer ein Service- und Wartungskonzept, ein Ausbildungsprogramm mitgeliefert haben. Und ich glaube, dass man auf diesen Aspekt nochmal stärker schauen muss. Was ist der Mehrwert, den man als deutscher, als europäischer Anlagenbauer liefern kann?
An Hoffnungsschimmer. Herr Axelm hat jetzt sehr viel gearbeitet, jetzt muss Rüdiger nochmal arbeiten. Ich habe noch eine Abschlussfrage und die würde ich gerne an Rüdiger stellen, und es ist so verdammt schwere. Rüdiger, du als nicht Industrie-Insider, ich würde die Frage nicht beantworten wollen, deswegen stelle ich sie dir. Wie schätzt du die Perspektiven dieser Industrie ein mit Blick auf 2030, 2035? Wird es da noch eine starke Windindustrie in Europa geben? Was meinst du?
Also ich bin absolut davon überzeugt, dass es noch eine europäische Windkraftindustrie geben wird. Es gibt viele Risiken, das ist richtig. Aber ich habe gehört, dass die politische Ernsthaftigkeit bei diesem Thema jetzt wirklich präsent ist und dass sich die Politik auch damit beschäftigt. Von daher glaube ich, dass in dieser Kombination aus diesem deutschen Ingenieurwesen gekoppelt mit der Erfahrung, die wir eben wohl haben mit dem Service, also Stichpunkt Total Cost, es ist nicht nur die Investition, sondern es ist auch die Instandhaltung, Wartung der Anlage, Schulung der Mitarbeiter. Da haben wir ja offenbar einen riesen Vorsprung und den muss man jetzt ausnutzen. Und dann bin ich absolut positiv, dass man diese Hürden, die jetzt noch vor der Industrie liegen, dass man die nehmen kann, weil man sich im einen, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, im einen oder anderen Fall schon fragt, wann kommen die endlich mal in Schwung? Wie oft müssen noch andere Argumente herhalten, bis endlich mal das Problem gelöst ist? Aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht tendenziell in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn es auf EU-Ebene politisch eingeordnet wird, was ja offenbar der Fall ist, dann bin ich da absolut positiv. Und man kann ja wirklich nur hoffen, dass es in die Richtung geht, weil, im Automobilbereich, wenn da in der Zukunft mehr chinesische Autos auf der Straße sind, so be it, selber schuld, Automobilindustrie. Aber in diesem Bereich ist es doch ganz anders, weil in der Politik eigentlich die Voraussetzungen geschaffen werden. Und wenn ich dann dort nicht in der Lage bin, das entsprechend in einer fairen Weise mit Wettbewerb und allem drum und dran zu kontrollieren, dann kommt ja noch das Thema Daten dazu, dann sind wir auch selber schuld. Also so gesehen, wir haben es selber in der Hand in Europa und ich sehe das aber absolut positiv, dass das Problem erkannt ist.
Das ist ganz schön für mich. Wir sind mit einer Restrukturierungsfrage reingegangen und haben eigentlich viele Hoffnungsschimmer gefunden in dieser Branche. Und ich hoffe, dass ihr beide recht habt mit eurem positiven Ausblick. Denn mir geht es genauso wie, glaube ich, vielen. Ich würde mich auch unwohl fühlen, wenn wir die Zukunft unserer Energieversorgung, nachdem wir es mit Russland versammelt haben, jetzt wieder in die Hände eines Landes legen, das uns nicht unbedingt wohlgesonnen ist, zumindest man nicht darauf setzen kann. Aber natürlich, die Kräfte des Marktes sind stark, die gelten auch hier. Und das ist das Dilemma, in dem die Branche steckt. Wie auch immer, ich hoffe, unser Podcast heute hat Sie bei der Einschätzung dieser Problematik ein klein wenig weitergebracht und ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Scout, der uns heute durch diese interessante Welt hindurchgeführt hat, für seinen Frontbericht. Vielen Dank, Wolfgang Axelm.
Vielen Dank.
Und natürlich auch vielen Dank an dich, Rüdiger, für deine Einordnung. Sehr interessant, das mal mit der Perspektive des Automotive- und Maschinenbaugeists zu sehen, denn wir haben ja gemerkt, dass die Branchen sehr stark miteinander verwoben sind.
Sehr gerne, vielen Dank und hat richtig Spaß gemacht.
Und mit diesen positiven Worten verabschiede ich mich von Ihnen zusammen mit Rüdiger und Wolfram. Wir danken für Ihre Zeit und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.